Das Faszinierende an der Ritterlichkeit ist, dass sie es im Idealfall schafft, das Unversöhnliche zu versöhnen, Anmut und Stärke, Kraft und Milde. Das schreibt Alexander von Schönburg in seinem neuen Buch »Die Kunst des lässigen Anstands« unter Titel 27 altmodische Tugenden für heute. In dem Buch bricht Graf von Schönburg eine Lanze für die Ritterlichkeit. Ich freue mich, dass Alexander von Schönburg heute bei uns im Studio ist. Guten Tag.
Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft.
Wie es sich in einem Buch gehört, dass die Ritterlichkeit als Tugend wiederentdeckt, beginnen Sie mit einem Märchen. Sie schreiben da, vor lauter Fortschrittsseligkeit haben wir den Sinn für das Märchenhafte und Geheimnisvolle verloren. Daher möchte ich dieses Buch mit einem Märchen beginnen. Aber sind Märchen nicht nur was für Kinder?
Ich habe diesen dramaturgischen Einstieg gewählt, weil ich so viele ernste Dinge in dem Buch sage, dass ich sie immer wieder versuche, ein bisschen so zu umkleiden, dass sie einfacher zu konsumieren sind. Und ich finde, Märchen sind ein wunderschönes Mittel, um so eine gewisse Grundstimmung zu schaffen. Und ich glaube, zu spüren, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der nach so viel Modernisierung und Fortschritt in so einem atemberaubenden Geschwindigkeit, dass viele Leute wieder so eine gewisse Sehnsucht haben nach alten, zeitlosen Werten. Und um diese Grundstimmung zu erzeugen, habe ich mit einem Märchen angefangen, weil wir wissen alle, in Märchen stecken natürlich archetypische Wahrheiten drin. Und gerade, es ist ja kein eigentliches Märchen, sondern es ist eine Artus-Dichtung, eines der berühmtesten Artus-Dichtungen, mit der ich von Thomas Malory, mit dem ich einsteige. Ich glaube, dass in diesen Artus-Romanen sehr viel typisch abendländisch-christliche Werte verkapselt sind.
Das ist es ja gerade, dass wir heute oft die Tiefsinnigkeit der Märchen auch unterschätzen. Also Sie sprachen diese Artus-Legende schon an. Warum haben Sie die zu Anfang ausgewählt?
Vielleicht war es auch ein kleiner Beitrag zur MeToo-Debatte, denn was man eigentlich in all diesen ritterlichen Geschichten sieht, die ich versuche so quer über mein Buch zu streuen, dass die Rolle der Frau eine dezidiert andere wird. Das heißt, diese Märchengeschichten, die Artus sagen, die frühmittelalterliche und hochmittelalterliche Dichtung, wenn man sie genau ansieht, sieht man sehr deutlich, wie sich die Rolle der Frau nach fortschreitender Zivilisiertheit entwickelt hat. Kurz gesagt, je besser die Position der Frau, desto zivilisierter eine Gesellschaft. Der frühe Ritter ist nicht sehr galant mit Frauen umgegangen, hatte dann auch verschiedene Ehefrauen im Zweifelsfall. Und dann kommt, und das spiegelt sich eben in der Dichtung wieder, plötzlich werden Frauen, ihr Status ändert sich. Sie werden besungen, sie sind plötzlich Mittelpunkt der Höfe. In der frühen mittelalterlichen Geschichte sehen wir eigentlich so eine Art Gründerzeit unserer Zivilisation. Ich glaube, dass das eine Zäsur darstellt, ähnlich wie wir heute in einer Zäsur sind. Heute ist es ja auch so, dass wir nach 50 Jahren sexueller Revolution plötzlich die Frauen merken, dass das gar nicht alles zu ihrem Vorteil war. Und die Ritterzeit war eben auch eine ähnliche Zäsur.
Also da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ein eigenes Kapitel widmen Sie der Tugend der Keuschheit. Da geht es genau um dieses Thema. Sie schreiben auch, jedes Buch ist ja auch eine Form der Eigentherapie. Vielleicht beschreibe ich in diesem Buch einfach nur die Person, die ich gerne irgendwann sein würde. Ja, wie ist das? Welche Person würden Sie dann irgendwann gerne sein?
Gut, es ist ja erstmal ein sehr heikles Unterfangen, ein Buch über Tugenden zu schreiben, weil man selber sehr schnell in die Position kommt, zu dozieren und zu predigen und man erstmal seinen eigenen Maßstäben gerecht werden muss. Und ich glaube, ich würde sowohl den Leser als auch mich überfordern, wenn ich ein Buch über Tugenden schreibe und mich als besonderen Tugendbold darstelle. Ich glaube aber, das Allerwichtigste ist, ich bin mir wenigstens meine Defizite bewusst und ich weiß, in welche Richtung ich schauen muss, um eine Chance zu haben, eine bessere Version meiner selbst zu sein. Und ich glaube, dass ein Problem unserer Zeit ist, dass wir eigentlich die Existenz von Regeln per se eigentlich überhaupt in Frage stellen. Also gerade in modernen Städten, ich lebe in Berlin, empfinde ich es so, dass wir vollkommen aufgehört haben, über moralische Fragen miteinander zu debattieren. Jeder Lebensentwurf ist gleichberechtigt. Es gilt als politisch inkorrekt, überhaupt verschiedene Lebenswürfe zu vergleichen. Also sagen wir im Extremfall, es ist genauso gesellschaftlich akzeptiert, promisk zu leben, einmal die Woche in irgendeinen Techno-Nachtclub zu gehen und dort Drogen zu nehmen. Und das ist eine genauso akzeptierte Lebensform, wie Familienvater zu sein und seit 20 Jahren in einer Ehe zu leben. Es ist nicht mehr so, dass es so Maßstäbe gibt, dass man sagt, okay, dieses Art von Lebensmodell ist begehrenswert. Sondern alles ist irgendwie gleichberechtigt. Um auf meine eigenen Defizite zurückzukommen, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich wenigstens der Maßstäbe bewusst zu sein, auch wenn man sie nicht immer erfüllen kann. Und Regeln sind wichtig, allein schon, um gegen Regeln zu rebellieren.
Aber vielleicht gibt es doch so eine Art unsichtbare höhere Moral, der wir alle gehorchen, wenn wir immer wieder zu hören kriegen, ja, du musst auf dein Gefühl hören, du musst dein Ich optimieren. Der wichtigste Anspruch unserer Zeit ist wahrscheinlich, die eigene Identität frei konstruieren zu können. Das ist doch die Moral, hinter der wir alle herlaufen, oder?
Ja, es ist sehr interessant, was Sie sagen. Ich glaube auch nicht, dass wir in einer moralfreien Gesellschaft leben, aber dass sich die Tugenden, die als sakrosankt gelten, verschoben haben. Also die allergrößte Tugend heute ist die Toleranz, natürlich die Empathie. Man muss mit allen mitfühlen, auch wenn es nur per Hashtag und im Internet ist. Jeder ist zum Mitfühlen verurteilt. Wir leben in einer Zeit, in der alles genau berechenbar und biologisch begründbar und technisch messbar ist. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die nicht messbar sind, die vielleicht nicht effizient sind und trotzdem urtypisch zu Menschen gehören, wie Treue und Liebe, Dinge, die man nicht messen kann. Die gehen mir ein bisschen verloren in unserer übereffizienten Selbstoptimierungswahn.
Gerade über Treue, da schreiben Sie, so beginnt das Kapitel über Treue, warum liebt mich meine Frau? Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Meine Vermutung ist, sie liebt mich, weil sie es muss. Das ist auch etwas, die Liebe, das kann man nicht messen, oder?
Die Kapitel Treue und Keuschheit haben mir besonders viel Spaß gemacht, weil ich natürlich mit diesen Kapiteln speziell voll gegen den Zeitgeist anrenne. Ich bin meinem Verlag und meiner Lektorin eigentlich auch sehr dankbar, dass sie das nicht gestreamlined haben oder abgepolstert haben, sondern dass ich diesem Buch, das sind 27 altmodische Tugenden, wie ich sie nenne, und da sind tatsächlich ganz schön sperrige Dinge dabei. Von Gehorsam, sogar das Wort Zucht kommt vor, das Wort
Demut.
Demut. Also alles Dinge, über die man stolpert. Und das ist gut, man soll darüber stolpern. Und Treue ist ein besonders schwieriges Kapitel, weil ich glaube, dass unser Zeitgeist Treue als etwas Treu-Doofes darstellt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, an so gewisse alte, zeitlose Dinge zu erinnern. Ich glaube, dass gewisse Wahrheiten einfach so archetypisch und so evident sind, dass sie in jeder Zeit glaubhaft vermittelbar sind.
Sie sprachen gerade auch die Keuschheit an. Im Kapitel über die Keuschheit führen Sie einen prominenten katholischen Zeugen an, den heiligen Johannes Paul II. Was hat der uns denn zum Thema Keuschheit zu sagen? Der hat doch, und ich komme jetzt mal mit einem ganz plumpen Klischee, der hat doch den Menschen sogar die Kondome verboten.
Ja, also der Johannes Paul II. Ist ein Fall, der sehr, sehr traurig ist, dass es in Deutschland nicht genug bekannt ist, was dieser heilige Papst zur Sexualität gepredigt hat. Da kann man nicht lange und ausführlicher genug darüber sprechen. Um es kurz zu machen, er hat jahrelang jeden Mittwoch bei seiner Generalaudienz immer nur über ein Thema gesprochen, nämlich Sex. Und er hat unglaublich Großes geleistet, um vieles, was in der Kirche so hin und umher schwirrte an sexual- oder körperfeindlichen Mentalitäten, aufzudecken und wirklich Sexualität als etwas Wunderbares und etwas Heiliges zu erklären. Das war sein großes Thema, Eros. Dass es in diesen Predigten, ungewöhnlich für einen Papst, Anleitungen gibt, Handreichungen gibt für Orgasmus. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Klischee, die Kirche sei leibfeindlich, hat er wirklich widerlegt. Er hat vor allem der Entwertung der Sexualität, am Marktplatz der Sexualität ist es fast zu einem wertlosen Gut geworden, hat er das Großartige und das Heilige einer Sexualität wiederentdeckt und vermittelt.
Das, was Sie eben schon gesagt haben, also auch gegen den Zeitgeist zu bürsten mit seiner Theologie des Leibes, das, was wir heute vielleicht häufig machen, ist, die Sexualität von der personellen Begegnung abzukoppeln. Das hat er gesagt, das ist eigentlich, und da kann man durchaus diesen alten Begriff verwenden, Sünde. Denn Sexualität ohne personelle Begegnung, ohne den anderen auch zu sehen, das erlebt man ja immer häufiger, nicht? Dass man den Sex als Rauschzustand feiert und die personelle Begegnung vergisst.
Ich habe neulich ein Buch gelesen von einem Amerikaner, das heißt Cheap Sex, billiger Sex. Das war nicht von einem Katholiken geschrieben, sondern von einem Soziologe, der ganz nüchtern dargelegt hat, welche Rolle Sexualität durch den Wandel über die letzten 5 Jahrzehnte gespielt hat. Das ist eine vollkommene Entwertung, Banalisierung. Heutzutage können die Leute einfach mit einer iPhone-App Sexualpartner finden. Das ist in Großstädten völlig akzeptiert und normal. Und das Interessante ist aber, dass nach 50 Jahren radikaler sexueller Revolution selbst die diese Revolution früher verteidigt haben, inzwischen sehen, und dafür ist MeToo, finde ich, auch ein Indikator, dass sie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben und dass sie sich selber Wunden und Schmerzen zugefügt haben. Und wenn neulich die Zeit mit einer Titelgeschichte kommt, das Ende der Patchwork-Familie, die große liberale Zeit, dann sieht man, dass zumindest so ein Nachdenken gerade stattfindet und so eine Art Inventur stattfindet. Natürlich war die sexuelle Revolution erstmal etwas, was uns von viel Bigotterie und von viel Doppelgesichtigkeit und von vielen, vielen hässlichen Sachen befreit hat. Aber wir sehen eben, dass nach 50 Jahren Befreiung eine Inventur notwendig ist. Und diese Inventur zeigt, dass da auch ganz schön viele Wunden entstanden sind.
Bevor Sie die 27 altmodischen Tugenden aufblättern in Ihrem Buch, gibt es da ein Kapitel mit der Überschrift Die Tugenden, eine Gebrauchsanweisung, sowas wie eine Hinführung. Darin ist ein Unterkapitel mit dem Titel Der christliche Twist überschrieben. Was meinen Sie denn damit?
Tugenden ist ja keine Erfindung des Christentums. Der größte Tugendlehrer, also der sich wirklich systematisch mit Tugenden auseinandergesetzt hat, war Aristoteles. Und Aristoteles hat die Basis geschaffen für all das, was später vor allem der heilige Thomas von Aquin zu seiner Tugendlehre gemacht hat. Bei dem Christentum kommt aber etwas Neues hinzu zu diesem in der Antike entwickelten Ideal von Tugenden. Es kommt etwas sehr eigenartig Christliches dazu und das sind vor allem zwei Dinge. In der Antike waren so etwas wie Tugenden eigentlich etwas, was nur die Oberklasse anbetrifft. Athen war eine rein aristokratische Gesellschaft. Wenn Aristoteles über Tugenden schreibt, dann war das nur etwas für die sozusagen Herrenklasse. Das hat mit den Sklaven und den Ausländern, die in Athen waren, nichts zu tun. Es geht die überhaupt nichts an. Und beim Christentum kommt ja etwas sehr Interessantes dazu, dass sich plötzlich unsere Tugendlehre ganz besonders an die Ausgestoßenen richtet, an die Schwachen richtet. Die Griechen wollten mit den Schwachen nichts zu tun haben. Da kommt etwas sehr, sehr, sehr typisch Christliches dazu, dass es sich eben an alle wendet. Das grundaristokratische Prinzip der Antike wird vom Christentum auf den Kopf gestellt. Man muss immer wieder daran erinnern, durch die Taufe wird jeder Christ, ob Sklave oder Königssohn, wird zu König, Prophet und Priester, wird gesalbt. Er wird wie ein König gesalbt. Das heißt, der Sklave ist genauso gesalbt wie der Feldherr oder der Vorstandsvorsitzende. Wir sind alles Könige, Propheten und Priester. Und dieses Denken war der Antike komplett fremd.
Also das ist der christliche Twist. Man könnte jetzt ja fast von einem säkularen Twist sprechen, wohin auch immer der führt. Also christliche, katholische Autoren haben es heute nicht leicht. Man stopft sie schnell in Schubladen. Sie sind bekennender Katholik. Wie weit darf man sich mit seinen christlich-konservativen Ansichten aus dem Fenster lehnen, ohne beruflich als Autor oder auch Journalist Nachteile zu erfahren?
Ich halte mich gerade in Köln auf, weil ich bei einer Fernsehtalkshow war und dort wurde ich zum Beispiel direkt gefragt, was ich von der Homo-Ehe halte. Und ich habe gemerkt, und das ärgert mich ein bisschen, dass es heutzutage nicht genügt, all die Modernisierungen, all die atemlosen Veränderungen, die in den letzten Jahren auf uns zugekommen sind, wir sind so viel offener und so viel liberaler und so viel demokratischer und so viel gerechter denn je, das ist auch wunderbar. Also aber die Ausmaß der Veränderungen der letzten 50 Jahre beunruhigt eben auch viele und hat, wie gesagt, ein Ausmaß und eine Geschwindigkeit angenommen, die fast beängstigend ist. Und was mich stört, dass von einem verlangt wird, dass man schon suspekt wirkt, wenn man all diese Veränderungen nicht aus vollem Herzen enthusiastisch bejubelt. Ich finde, es müsste genügen, sie mitzutragen. Ich gehe jetzt nicht gegen die Homo-Ehe auf die Straße. Ich trage das mit, ich bin ein aufgeklärter, moderner Bürger. Aber in dieser Talkshow habe ich gemerkt, alles andere als enthusiastischer Jubel und, ich weiß nicht, Conchita Wurst toll finden und Transsexualität toll finden und alles, was unterhalb der Enthusiasmus ist, gilt eigentlich heutzutage schon als suspekt. Ich habe es schwer, als Katholik dort meinen Standpunkt zu behalten, ohne als Ewiggestriger zu gelten. Und ich glaube, die einzige Lösung für mich kann sein, als jemand, der im öffentlichen Leben steht, der in den Medien arbeitet, meinen Standpunkt klar zu machen und nicht immer mit aller Gewalt versuchen, den Nächsten davon zu überzeugen. Ich glaube, wenn wir schon in einer Zeit der Toleranz leben, muss die aufgeklärte, moderne, hyperavantgardistische Gesellschaft, muss vielleicht, erinnert an ihre eigenen Maßstäbe der Toleranz, einfach es hinnehmen, dass nicht alle die Veränderungen, die uns in den letzten Jahren um die Ohren geflogen sind, dass wir die allen bejubeln. Vielleicht wird es ein kleines Reservat für Leute geben, die anderer Meinung sind und trotzdem respektierte Teile der Gesellschaft sind.
Und so viel Offenheit dürfen wir von allen erwarten, dass wir mitdiskutieren dürfen, also dass wir unsere Argumente vorbringen dürfen. Darin besteht ja eine aufgeklärte Gesellschaft, dass man auch eine andere Meinung hervorbringt, als die vielleicht ja allgemein politisch korrekt gelten. Das wird immer politisch korrekt genannt, aber das, was politisch korrekt ist, das weiß ja auch keiner so genau. Das ist ja auch oft manipulativ, oder?
Ja, also ich finde schon, dass wir da, dass wir so eine gewisse Konsensdruck existiert. Diesem Konsensdruck zu widerstehen, ist nicht einfach. Aber ehrlich gesagt, war das in allen interessanten Zeiten so. Ich habe neulich eine junge linken Journalistin, die hat mit mir ein Interview gemacht. Sie war absolut von Anfang an feindselig. Ich habe nur gemerkt, dass sie gar nicht wirklich gewillt ist, mir zuzuhören. Das war das Interessante. Sie wollte sich einfach nur ihr Feindbild ständig bestätigen. Und ich glaube, dieser Konsensdruck, es ist sehr, sehr schwer, sich dem zu entziehen.
Wenn etwas wirklich wichtig ist, muss man es anpacken, auch wenn es einem nicht gelingt. Diesen Rat geben Sie dem Leser am Schluss Ihres Buches. Warum und was hat das mit den Tugenden zu tun? Was hat das mit Ihrem Buch zu tun?
Darüber nachzudenken, wie man miteinander umgeht, wie man als Gesellschaft miteinander leben will, all diese Dinge. Wenn man das versucht hat, auf 350 Seiten zusammenzufassen, schaut man darauf zurück und denkt, ist es mir denn gelungen, den Tugenden sozusagen das Gouvernantenhafte zu nehmen? Und tröstete mich dann mit einem Satz von Chesterton, der sagte, wenn Dinge wirklich wichtig sind, muss man sie angehen, selbst in Kauf nehmen, dass sie einem nicht zu 100% gelingen. Und ich glaube wirklich, dass es ganz wichtig ist, wieder über Tugenden und über Moral und Ethik in unserer Gesellschaft zu reden. Gerade wir Christen können das mit breiter Brust tun. Denn all das, was die moderne Welt für sich beansprucht, ob das Diversität ist, ob das die Gastfreundschaft gegenüber in Notgeratenen ist, ob das die Pflege alter und gebrechlicher anbetrifft, alles das, was unsere Gesellschaft so toll findet, das haben die alle uns zu verdanken. Und wir Christen können da mit breiter Brust über Tugenden reden und auch immer klar machen, dass wir alle, auch wenn wir es noch so sehr bemühen, dass wir alle unsere Fehler und unsere Defizite haben. Und ich finde, auch das sehe ich in der modernen Welt, dass uns ständig eingeredet wird, na, du bist super, wie du bist. Wenn es um irgendwas geht, geht es nur um Selbstoptimierung und Effizienz. Es geht eigentlich nicht, dass wir immer wieder daran erinnern müssen, ja, auch wenn wir uns bemühen, wir können uns immer noch ein bisschen mehr nach dem guten Leben strecken. Und dazu gehört eben auch mal ein bisschen Selbstüberwindung. Und dazu gehört etwas, was die moderne Welt einen versucht auszureden, nämlich Unbequemlichkeit. Heutzutage muss immer alles so wahnsinnig bequem sein.
Das zum einen, aber Ihr Buch heißt ja auch Die Kunst des lässigen Anstands. Und das ist auch ein Appell an die Gelassenheit. Sie sprachen das eben an Selbstoptimierung. Wir jagen ja dem Glück hinterher und denken, wir könnten alles möglich machen, um uns selbst zu erlösen. Wir können unseren Partner frei aussuchen, wir können unseren Beruf frei aussuchen, alles frei erwählt. Also können wir jeden Morgen oder müssen jeden Morgen begeistert und glücklich aus dem Bett springen, weil wir uns alles selbst ausgesucht haben. Das heißt, wir sind dazu verdammt, uns selbst zu erlösen. Ist es nicht schön, dass wir Christen schon erlöst sind und das gar nicht mehr müssen?
Das ist so interessant, dass Sie das Wort Selbsterlösung in den Mund nehmen, denn das verheißt einem ja die moderne Welt ständig und man sieht, dass das nicht befriedigend ist. Man sieht, dass der Markt uns zwingt, konsumistisch an das Leben heranzugehen und ich muss ehrlich sagen, auch ich bin davon nicht frei. Ich saß vorhin im Dom, bevor ich zu Ihnen kam und wollte eigentlich eine Stunde dort in Ruhe sitzen. Ohne irgendwas zu tun und habe schon nach 10 Minuten gemerkt, eigentlich könnte ich hier draußen gehen und einen Cappuccino trinken und die Zeitung lesen. Und die Ruhe hat fast etwas Bedrohliches, weil man ja ständig Auswahl vor sich hat. Und ich bin auch nicht frei davon, konsumistisch an das Leben heranzugehen. Womit kann ich mich noch befriedigen und sich da zu erinnern? Und da ist so viel mehr, das kannst du mit 1000 Cappuccinos nicht befriedigen. Dieses Wissen, dass der Konsum einen im Letzten nicht befriedigt, der ist eigentlich so offensichtlich, dass er auch dem modernen Menschen total spürbar ist.
27 altmodische Tugenden, wir haben schon darüber gesprochen, da gehören Demut, Keuschheit, Gehorsam und sogar Zucht dazu. Das klingt natürlich erstmal sehr ungemütlich und das sind Begriffe wie aus einer anderen Märchenwelt. Wie ist denn die Resonanz? Jetzt haben Sie schon einige Gespräche über das Buch geführt. Ist das eher abwehrend oder wie reagieren die Leute darauf, wenn sie Kapitel schreiben, die sie mit Zucht und Gehorsam betiteln?
Im Moment läuft das Buch ganz gut. Es ist auf Platz 11 der Spiegel-Beste der Liste. Ich glaube, dass gerade solche sperrigen Worte wie Zucht oder Gehorsam, über die die Leute stolpern, einen mehr zum Nachdenken anregen, als wenn ich das irgendwie abgepolstert hätte. Und ich zeige ja bei dem Beispiel Zucht, das auf mittelhochdeutschen Zut sehr viel milder klingt übrigens, dass das ein total aktuelles Thema ist. Also schauen Sie sich doch mal um, die 50-jährigen, 16-jährigen Familienväter, die rumlaufen wie Kinder mit Baseballkappen und T-Shirts und Jogginghosen. Die Leute laufen ja heutzutage durch die Stadt, wie sie früher höchstens in eigenen vier Wänden rumgelaufen ist. Alles, wo wir uns bewegen, wird uns ständig gesagt, es muss alles bequem sein, es muss alles einfach sein. Selbst für seine Pizzabestellung muss man heutzutage nicht mehr zum Telefonhörer greifen. Man hat eine App, wo man es mit einem Knopfdruck oder einem Swipe erledigen kann. Ich glaube, dass das spürbar ist, dass diese uns wie super Bequemlichkeiten, alles ist einfach Welt, dass die uns da verheißen wird, dass die trügerisch ist. Dass Zucht im modernen Sinne einfach sich mal ein bisschen zusammenzureißen, einmal den unbequemeren Weg zu gehen, einmal sich in den A-Punkt-Punkt-Punkt zu treten, dass das eigentlich auch mit einem gewissen Lustgewinn einhergeht.
Und die Kunst des lässigen Anstands, dass es auch mit Anstand zu tun hat. Also wie wir uns begegnen, uns freundlich begrüßen. Wenn wir heute Mails schreiben, dann schreiben wir nicht mal mehr guten Tag oder guten Morgen oder am Ende liebe Grüße. Eigentlich ist das selbstverständlich. Eigentlich gehört sowas doch dazu, oder?
Ich glaube, es ist allen spürbar, dass ein Verfall von gewissen zivilisatorischen Miteinander stattfindet. Und jeder, wenn man dem begegnet, im Kleinen wie im Großen, zuckt man da instinktiv zusammen. Egal, ob jemand ein Kaugummipapier vor deiner Nase einfach auf den Boden schmeißt oder ob er die Weltmeere verschmutzt, wenn das die Industrie macht. Egal, ob dir jemand unhöflich die Nase vor die Tür schlägt oder dich pöbelhaft benimmt oder ob man mit pöbelnden Sprüchen durch die Straßen läuft und ausländerfeindliche Parolen hetzt. Überall, wo gewisse zivilisatorische Regeln offensichtlich verletzt werden, spürt man das instinktiv, es geht einem gegen den Strich. Und das Interessante ist, dass diese Sachen natürlich im Wandel sind. Das Interessante ist aber auch, dass diese Maßstäbe, gemeinsamen Regeln absolut notwendig sind für ein zivilisatorisches Miteinander. Denn nur diese Regeln erlauben auch Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Meinung, verschiedener weltanschaulicher Hintergründe, gemeinsam zu agieren, gemeinsam zu diskutieren, wenn man eine gewisse zivilisatorische Grundregeln hat. Und die gehen uns langsam verloren. Deswegen glaube ich, ist mein Buch zu einer richtigen Zeit erschienen, um wirklich so an ein paar Grundregeln, an das Einmaleins von Tugenden zu erinnern.
Eigentlich zivilisatorische Standards, auch Errungenschaften, die mit Anstand zu tun haben, die wir uns auch über die Jahrhunderte erarbeitet haben und die uns zurzeit um die Ohren zu fliegen scheinen.
Es geht einfach um das Einmaleins. Und das Interessante ist, dass das Einmaleins der Tugenden oder der Vorstellungen, was das gute Leben ausmacht. Letztlich geht es um das gute Leben. Ich glaube, der moderne Mensch ist unfassbar arrogant, weil wir sind ja nicht die allererste Generation, die auf diesem Planeten lebt. Es haben schon vor uns über tausende Jahre alle intelligenten Menschen, die größten Philosophen der Zeit, darüber nachgedacht, was ist Beatitudo, wie es der Lateiner nennt. Was ist das gelungene Leben? Und wir tun heute immer so, als ob alles, was alle Leute vor uns gedacht haben, einfach altmodisch und veraltet ist. Es haben sich schon klügere Leute über solche Sachen Gedanken gemacht. Solche Leute wie Thomas von Aquin und auch deren Gedanken lohnt es sich heute nochmal anzusehen.
Und das hat, weiß Gott, dann gar nichts damit zu tun, dass wir nun ein verklemmtes, eingeschmürtes, unbequemes Leben führen müssen. Nein, denn das Buch heißt ja auch Die Kunst des lässigen Anstands. Und Sie haben auch in einem Interview gesagt, dass Sie Ihr Buch extra so geschrieben haben, dass man es in einer Badewanne lesen kann. Warum das?
Mir ist es total wichtig, so zu schreiben, dass es auch meine Kinder verstehen. Und ich schreibe wirklich zum Teil über komplizierte Dinge. Ich versuche, die Tugendlehre von Thomas von Aquin, von Augustinus und von Aristoteles, versuche ich zu erklären, aber so, dass auch meine Kinder lesen können. Deswegen meine ich, man kann es in der Badewanne lesen, weil ich spreche über ernste Dinge, aber möglichst so, dass es eben auch einfach zu lesen ist und dass man sie auch versteht. Wenn Sie in die Bibliografie meines Buches schauen, also hinten in die Lektüreliste, da ist das halbe Werk von Josef Pieper drin, der weltgrößten Thomas von Aquin-Kenner. Wenn es mir gelungen ist, so ein Josef Pieper für Dummies zu schreiben, so dass es allgemein verständlich ist, dann ist es ein Erfolg.
Vielen Dank, Alexander von Schönburg. Die Kunst des lässigen Anstands. 27 altmodische Tugenden für heute. Warum es 27 sind, darüber konnten wir auch noch lange reden. Aber das erfahren Sie auch in diesem Buch. Und dieses Buch, das lässt, das kann ich offen so sagen, eigentlich alle modernen Ratgeberbücher alt aussehen. Also es gilt Schluss mit dem Verzagen und Verzweifeln. Ab sofort gibt es keine Ausrede mehr. Und Glück Was ist schon Glück? Vergessen Sie es. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich lässig und anständig. Die Kunst des lässigen Anstands. Das Buch ist im Pieper Verlag erschienen. Es hat 360 Seiten, kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ach, danke.